ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hier ist der Sonntagstalk von SR1 und HR3. Heute mit Eckhard von Hirschhausen, Mediziner, Moderator und Journalist. Du bist seit mehr als 20 Jahren, glaube ich, in der ARD unterwegs, lieber Eckhard, und stellst uns deine Wissensdoku immer wieder vor. Ob das über die Abnehmspritze ist, über ADHS, über Long-Covid, alles drin und noch abrufbar in der ARD-Mediathek. Jetzt gibt's was Neues, Hirschhausen und die Macht des Alkohols. Und diese Macht, muss man sagen, Eckhard, die ist ja riesig. Weißt du, wie viele Leute in unserem Land trinken?
Das sind viele Millionen. Mhm. Also man schätzt, ungefähr 8 Millionen Menschen haben einen Alkoholgenuss. Mich stört schon dieses Wort, dass es immer Genuss ist.
Ich wollte gerade sagen, du lächelst ja beim Wort Genuss.
Warum? Der gesundheitsschädlich ist. Und der Anlass, warum wir diese Doku gemacht haben, ist, dass wir ja lange irgendwie eingebläut kriegten, so ein bisschen Rotwein schützt vor Herzinfarkt. Und das habe ich auch geglaubt, das habe ich auch sehr gerne geglaubt, weil es natürlich irgendwie die perfekte Rechtfertigung ist, dann abends noch ein Gläschen mehr zu trinken, weil viel hilft viel.
Jetzt hast du deinen Weinkeller voll, kannst es aber nicht mehr austrinken, weil du journalistisch recherchiert hast und feststellst, Alkohol ist schädlich.
Ja, das habe nicht ich festgestellt, sondern das haben internationale Studien festgestellt. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat es dann für Deutschland übersetzt. Und die aktuelle Empfehlung ist, halten Sie sich bitte an den Geräten fest, Alkohol ist schädlich ab dem ersten Schluck. Und das ist nichts, was man gerne erzählt, weil wir sind ja auch gerade in Zeiten des Wahlkampfes. Alkohol hat ja einen Teil unserer Kultur auch immer geprägt, vom Bierzelt eben bis zur Party, bis zu den Alkopops, da kommen wir nach.
Wissen das all die Politiker, die jetzt in Bierzelten Reden halten, ja, an Stammtischen, wenn wir mit Freunden und Familien, ob wir jetzt über Politik oder die aktuelle Handball-WM auch sprechen, immer ist doch Alkohol im Spiel, wenn wir mit Menschen zusammenkommen.
Ja, das ist ja, zu den Politikern, die regen sich ja dann mit einer Maß oder nicht der ersten Maß oft, in der Hand darüber auf, dass das Cannabis irgendwie die Hölle ist. Und wenn man mal wirklich objektiv draufschaut, auch als Arzt und Wissenschaftsjournalist, ist Alkohol mit Abstand die gefährlichste Droge. Einfach weil es so überall verfügbar ist, weil es so früh losgeht und weil wir oft, und das hatte die Nathalie Stüben auch toll gesagt, dem Hirn ist es völlig egal, ob dein Rotwein 2 Euro gekostet hat oder 200 Euro. Der Alkohol tut, was es tut im Hirn und macht uns über kurz oder lang eben viel abhängiger, als wir uns das eingestanden haben.
Also wir reden über Drogentote, die Zahlen haben wir ja immer wieder in den Nachrichten. Wir regen uns über, wie du gerade gesagt hast, das Cannabisgesetz auf. Aber keiner spricht deutlich über die Schäden von Alkohol. Und das heißt, wir haben es bei Alkohol mit einer Volksdroge zu tun?
Unbedingt. Und auch eine Volkskrankheit. Ich meine, mein erster Bestseller, da war ich noch beim Hessischen Rundfunk mit Service Gesundheit, habe ich ja meine Fernsehkarriere angefangen. Einige
das
werden
stimmt.
sich noch dran erinnern.
Ja. Ich gehe jeden Tag an dem alten Studio vorbei und sage, hier hat der Eckhard angefangen.
Mein erstes Buch war ja Die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Und da habe ich mich lustig gemacht über diese Rituale beim Weintrinken, weil ja Bier kann man einfach trinken, wenn es einem schmeckt. Bei Wein muss man immer irgendwie ganz vornehm darüber erzählen, was man über das Anbaugebiet weiß und ob man die Johannisbeeraromen rausschmeckt und so weiter und so fort. Also rund um Alkohol gibt es eine Riesenkultur und Deutschland hat natürlich auch viel Weinanbaugebiete. Und Fun Fact, auf Wein gibt es gar keine Steuer. Also auch das hat in der Recherche immer wieder toll. Das mache ich auch nicht alleine, sondern ich habe ein super Team, die dafür sorgen, dass die Fakten stimmen. Und dass es den Wein in Deutschland so billig gibt, wenn man mal im Urlaub war, wundert man sich immer, wollen die uns hier als Touris abzocken? Nee, da ist einfach normale Steuer drauf, in Deutschland nicht. Also ich bin mit dieser Alkohol und die, also Hirschhausen und die Macht des Alkohols, heißt ja die Doku, wirklich in so ein gefühlt in so ein Wespennest gestochen. Und im Januar gibt es ja viele, die auch versuchen, mal einen Monat ohne Alkohol hinzukriegen. Und das ist auch durchaus sinnvoll. Aber was mich auch zum Beispiel überrascht hat, ist, 80-90% der Menschen haben keine Entzugserscheinungen. Das heißt, obwohl du dein Hirn schon daran gewöhnt hast,
aber das ist ja schlimm,
regelmäßig Alkohol zu trinken, du denkst immer, naja, ich bin ja nicht wirklich betroffen, ich habe ja keinen Entzug.
Ganz genau. Das ist ja das Problem.
Und du hast ja auch immer diese
Abwärts. Was trinkst du eigentlich da, während wir uns unterhalten? Ja, du sitzt ja in Köln, muss ich mir Sorgen machen? Was trinkst du da eigentlich?
Ich trinke einen Cappuccino aus einem Pappbecher. Und das ist so, ich hätte es gar nicht gebraucht, weil du bist so anregend. Du bist besser als Koffein.
Ja, oh, vielen Dank. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, als wir beide in den 80ern noch heftig gefeiert und unterwegs waren, da war der Pro-Kopf-Konsum von Alkohol lag der bei rund 15 Litern reiner Alkohol. Und jetzt 2020er Jahre und die Jahre danach ist er runtergegangen auf 10 Liter. Mhm. Also könnte man ja sagen, wir haben etwas schon ein bisschen gelernt.
Ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Als ich noch zur Schule ging, war Rauchen zum Beispiel auch super angesagt. Und die Coolen in der Klasse, die haben sich alle vor dem Schulportal getroffen und haben gequalmt. Und irgendwie gefühlt wollte man immer dazugehören und dann war ich dann doch im Nachhinein sehr froh, dass ich damit nie angefangen habe.
Du hast es nicht in die Raucherecke geschafft. Nee. Halten wir das fest, Eckart.
Und der große Vorteil, wenn man nicht anfängt zu rauchen, man muss auch nicht aufhören. Mhm. Also heute rauchen auch viel weniger. Und das hat viel mit diesen Nichtraucherschutzgesetzen zu tun.
Haben wir bei Alkohol nicht.
Nee, und da möchte ich mal hier in dieser Plaudersendung mal ein ernsthaftes Thema ansprechen.
Entschuldigung, es ist eine knallharte journalistische Sendung und keine Plaudersendung. Bei dem Thema müssen wir Klartext reden, Johannes.
Ja, und jetzt halte ich fest.
Johannes, sage ich jetzt schon, egal.
Ich behaupte mal, so wie der Nichtraucherschutz sehr effektiv war, weil man gesagt hat, es kommen Leute zu Schaden, und zwar passiv, durch passiv Rauchen. Nicht nur die Kinder, sondern auch Menschen, die in der Kneipe oder am Arbeitsplatz ständig Rauch einatmen, ohne es zu wollen und ohne es verursacht zu haben. So gibt es auch ein passiv Trinken.
Wein ist ein deutsches Kulturgut, hast du eben schon erwähnt, Eckart. Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut. Das alles suggeriert uns ja so ein bisschen alles safe. Wer trinkt, ist eigentlich ein kultivierter Genießer. So ein Gläschen am Tag galt lange als gesund, von wegen. Das ist nicht mehr so. Was macht denn Alkohol mit unserem Körper, wenn wir feststellen, es ist eine Droge? Und du hast eben erwähnt, ab dem ersten Schluck im Grunde, ab dem ersten Glas hat das Konsequenzen.
Alkohol ist eine schmutzige Droge, wie die Ärzte und Ärztinnen sagen. Also zum Beispiel Opiate, also Heroin und diese Art von Rauschmittel, die haben genau einen Rezeptor. Da dockt das an und dann knallt es. Und wenn die Droge weg ist oder man zum Beispiel auch ein Gegengift spritzt, dann bei jemand, der sich da intoxikiert hat, also vergiftet hat, dann ist diese Wirkung sofort weg. Alkohol hat eben nicht so ein Ziel im Körper, sondern bildet die Grundlage von über 200 verschiedenen Erkrankungen. Und das war auch in meiner Ausbildung überhaupt nicht so sehr Thema. Man denkt immer an die Leber, die natürlich dann irgendwie verfettet und Zirrhose und so weiter.
Spuren, das ist ja so eine deutliche Spur, dass man vielleicht mehr trinkt, als man sollte.
Genau, dann hat man auch in der Akte das immer so schamhaft irgendwie vermerkt. Oh, diese Leberwerte sind erhöht. Mhm. Und dann schreibt man dann CH2, das ist so ein Kürzel für trinkt wahrscheinlich zu viel Alkohol als Ursache.
Also wir vergiften uns, indem wir es als Genuss verpacken.
Genau.
Und schädigen nicht nur die Leber?
Nee, sondern das, warum man Alkohol konsumiert, ist natürlich die Wirkung aufs Hirn, auf die Stimmung. Und die unterscheidet sich ja A, zwischen den Leuten, B, nach der Laune, in der man trinkt und vor allen Dingen nach der Art der Gewöhnung. Und am Anfang hat man bei vielen Menschen diese Wirkung von Angstminderung. Mhm. Also das kann man auch erklären, da gibt es so einen GABA-Rezeptor im Hirn, bla bla. Und die Wirkung ist erstmal, du kommst zur Ruhe. Und so habe ich das lange auch bei uns zu Hause praktiziert, dass dieses Glas Wein so eine Art Ritual war, der Übergang vom Alltag in den Abend.
Mhm. Als Belohnung, als Entspannung, als Runterkommen.
Genau. Und da ist natürlich auch was dran, weil es erstmal dich dämpft. Das ist etwas, was tatsächlich das Hirn langsamer macht. Und gerade wenn du so einen stressigen Job hast oder irgendwie überlastet bist und vielleicht auch Angst hast vor dem, was kommt, ist das erstmal sozusagen die Belohnung. Und da lernt das Hirn sehr schnell, aha, mit diesem Getränk assoziiere ich dieses Gefühl von besser als erwartet. Da spielt das Dopaminsystem, dieses Belohnungssystem, mhm, was ja bei allen Drogen eine Rolle spielt, eine Rolle. Und du machst sozusagen unterschwellig, machst du so einen kleinen grünen Haken, aha, das tut mir irgendwie gut. Und dann ist ja die nächste Reaktion oft, wenn mir ein bisschen was davon gut getan hat, dann will ich mehr davon.
Ich kenne das bei Karamelleis, ist nicht gut.
Ja,
aber das hinterlässt nicht solche Schäden. Also wenn du sagst, nach dem ersten Glas hast du dieses Gefühl, oder wir alle kennen das ja, aber wie sieht es dann aus am Ende einer Flasche? Oder dann ist es ein sehr geselliger Abend, dann werden es vielleicht anderthalb Flaschen.
Dann gibt es natürlich auch Menschen, die das regelmäßig tun. Da gewöhnt sich der Körper in Anführungsstrichen ein bisschen an die Situation. Ich habe mal neben einem ziemlich bekannten Journalisten gesessen an der Bar und der hat wirklich klaren Wodka getrunken aus Wassergläsern und
Gott, da wären wir beide schon tot.
Wir wären tot. Und in dem Film versuche ich natürlich auch an ganz viele verschiedene Orte zu gehen, unterschiedliche Menschen zu treffen, mhm, unterschiedliche Milieus. Und ich habe eben auch einen ehemaligen Wohnungslosen, der jetzt so Obdachlosenzeitungen verkauft, in Hamburg getroffen. Der hat 3 Flaschen Wodka am Tag getrunken. Und ich frage ihn so ganz direkt, und wie fühlt sich das an? Er sagt einfach, scheiße. Mhm. Also da ist ab einer bestimmten Grenze, wenn die überschritten ist, gar nichts mehr von Entspannung und Wohlgefühl und aha, die Zunge lockert sich und ich lerne Leute kennen, sondern es ist knallhart Gift. Vor allen Dingen merkt man das dann am nächsten Tag. Also was ich zum Beispiel auch unterschätzt habe, jetzt diesen Januar trinke ich gar keinen Alkohol, du schläfst viel besser. Also Alkohol, mhm, man denkt immer, ja, ich brauche so einen Schluck, um irgendwie runterzukommen, um besser einzuschlafen. Du schläfst zwar schneller ein, weil du sozusagen betäubt bist, aber du schläfst nicht gut, du schläfst nicht tief.
Du schläfst unruhig, du hast vielleicht Säure.
Genau, du wachst auch auf, musst öfter pipi. Das ist übrigens auch eine lustige medizinische Seite, man trinkt ja oft auch über den Durst. Man trinkt, um Durst zu stillen. Und ausgerechnet Alkohol schwemmt Wasser aus. Das heißt also, ein Mittel, was wir immer ankündigen, ja, ich habe so einen Durst, ich brauche jetzt ein Bier, macht unterm Strich immer mehr Durst, weil du immer mehr Wasser ausscheidest, als du getankt hast. Mhm. Und deswegen, kleiner Kater-Tipp, der sehr bekannt ist, du musst immer sozusagen für jedes alkoholische Getränk auch ein Glas Wasser dahinter tun. Aber am besten
verzichten. Kommt
man gar nicht in den Bereich, wo man verkatert.
Weil man muss es jetzt ja nochmal deutlich sagen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, hast du eben schon erwähnt, die hat ja letzten Sommer 2024 die Empfehlung korrigiert von Alkohol im Maßen runter auf null Alkohol. Es ist eine psychoaktive Droge und trotzdem, wenn man auf die Umfragen guckt, sagt jeder Vierte, letzten Monat hatte ich einen Vollrausch. Vollrausch heißt ja schon wirklich, du kriegst gar nichts mehr mit oder hast einen Filmriss, oder? Hattest du das mal?
Nee, und ich habe auch Leute erlebt in diesem Zustand und ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich was verpasse.
Also, ja. Hast du die in der Suchtklinik in Mannheim erlebt, wo ihr ja gedreht habt?
Ja.
Oder übers Oktoberfest sprechen wir nachher noch.
Auch natürlich in der Ausbildung und in der Medizin. Also wenn du dir klar machst, wenn du mal nachts auf der Rettungsstation, auf der Notaufnahme bist, wie viele Menschen direkt oder indirekt da ankommen mit entweder hohem Alkohol im Blut oder eben geschädigt durch Alkoholabhängige oder Alkoholisierte, sei es Gewaltopfer, sei es Vergewaltigung, sei es auch Unfälle. Also dann ist so dieses Werbeimage sehr schnell im Keller, weil Fun Fact oder not so Fun Fact, die Werbeindustrie für Alkohol hat ungefähr 600 Millionen Euro in Deutschland zur Verfügung. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit ihrer Kenn Dein Limit Kampagne irgendwie so 3. Also das ist Faktor 200 Mal mehr werden wir beballert.
David gegen Goliath, keine Chance.
Ja, und du hast immer diese Bilder doch, wenn du die Augen zumachst, dann hast du doch sofort irgendwie Segelboote, große
Strand,
Freiheit,
Dünen,
Strand.
Alle sind
Dünen,
schön auch.
Alle sind schön, alle tanzen, alle haben irgendwie erotisierte Stimmung.
Ja.
Und deswegen habe ich auch dann gedreht in so einer Hamburger Kneipe. und du hättest nicht gewusst, ist das 60er, 70er oder 90er Jahre. Es sah wirklich so aus, als wenn es schon immer so gewesen wäre. Und da sitzen halt wirklich traurige Gestalten, die zu nichts anderem dahin kommen, um abends abzustürzen.
Aber was hat dich denn nochmal verändert? Du hast gesagt, du kennst die Erfahrung selber aus deinem Alltag noch als junger Mediziner und als Medizinstudent. Du warst selber auch Partygast. Wir haben selber alle Leute abstürzen sehen. Wir kennen das von Stimmungen. Natürlich jeder von uns, ob das jetzt im Job ist, ob das privat ist, Firmenfeiern, Vereinsfeiern, Geburtstagsfeiern, Abschlussfeiern. Immer ist Alkohol dabei. Und jetzt durch die Doku, was hat sich nochmal verändert in deinem Blick?
Mir wurde klar, wie systematisch wir in unserer Kultur Menschen mehr oder minder dazu verdonnern, Alkohol zu trinken. Mhm. Und Deutschland hat so absurde, schlechte Rahmenbedingungen dafür. Also Beispiel, diesen Paragraphen, dass man ab 14 begleitet trinken kann. Das ist nur in Deutschland noch möglich. Ich weiß auch, dass das Gesundheitsministerium versucht hat, das einzudämmen, aber war nicht.
Ein Hirn, was ja ein Körper, was noch im Wachstum ist, da ist ja noch gar nichts fertig zu empfehlen. Man soll Alkohol, wenn auch begleitet trinken, ist ja schon eigentlich eine Katastrophe.
Ja, weil das Hirn in der Pubertät ist ja maximal lernbereit und gleichzeitig bereit, jeden Scheiß mitzumachen. Wir erinnern uns alle. Und deswegen ist das so.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst,
so
aber
typisch.
Wenn du drüber reden willst. Ja, das ist natürlich, die ganze, das Risikobereitschaft ist ja enorm hoch bei Teenagern.
Also guck mal, es gibt, wenn du an deine Freunde und Freundinnen denkst, die rauchen, es gibt doch praktisch nie jemand, der nach dem 25. Lebensjahr angefangen hat. Hm. Warum? Weil da dein Hirn, dein Belohnungssystem, sozusagen dein Lernsystem, schon relativ stabil ist. Aber ausgerechnet in dieser labilen Phase suggerieren wir, gerade wenn du unsicher bist, wer bin ich, darf ich jetzt die coole Bärbel aus der Klasse über mir ansprechen, dann denken wir immer, in der Sekunde, wo ich Alkohol getrunken habe, dann darf ich das, dann kann ich das, dann bin ich lustig, dann bin ich locker. Und Bärbel, Hand aufs Herz, kennst du irgendwen, der durch Alkohol schon mal interessanter wurde für
Nein,
dich?
Nein, gar keinen. Du hättest mich ruhig Montagmorgen vor unserer Mathe-Klausur ansprechen können. Aber weiß man denn, was normal ist? Kann man eigentlich bei Alkohol, weil wir haben auf der einen Seite die Abstürze, wir haben den großen Rausch, wir haben Eltern, auch die Kinder sagen, kenne ich auch aus dem Bekannten, jetzt trink doch mal einen mit, wir hatten ja gerade die Feiertage. Nun trink doch, gib dem Jungen da auch mal ein Glas Sekt. Mhm. Ja, und kann man irgendwie sagen, hast du das festgestellt in der Dokumentation, welche Alkoholmenge ist normal? Ab wann sprechen wir von einer Sucht?
Da reden wir uns gerne die Dinge schön. Und die Mechanik dahinter ist, wie auch bei anderen Dingen, die man zu denen man nicht so gerne steht, es gibt ja immer jemanden, der schlimmer dran ist als du. Das heißt also, gesoffen wird durch alle Schichten, auch durch alle Altersgruppen. Mhm. Aber wir gucken gerne, sagen herab und denken, das Klischee, ja, ich bin ja nicht so ein obdachloser Säufer wie der Typ, an dem ich gerade hier an der Straße vorbeigehe, dann ist ja noch alles okay. Und das ist es eben nicht.
Kann auch der Kollege sein, bei dem die Flaschen in der Schublade klappern, wenn er die aufzieht. Oder der Freund oder die Freundin, die dich immer animieren, komm, trink noch einen mit, lass uns noch einen trinken gehen, die auch nicht aufhören können.
Ja, und also klar, zu jeder Sucht gehört dieses Gefühl von Kontrollverlust, also dass du mehr brauchst, um in denselben Zustand zu kommen und du das irgendwann nicht mehr selber unterbrechen kannst. Und da gibt es so ganz grob, wenn man so überlegt, gehöre ich dazu oder gehört jemand, den ich kenne, dazu, wann fange ich an zu trinken? Also kann ich selber die Regeln, die ich mir auferlege, einhalten? Also morgens gleich zum Augen öffnen, das kann ich auch so überhaupt nicht nachvollziehen. Also wenn ich abends ein Glas Wein getrunken habe und da steht manchmal noch ein Rest neben der Spüle, morgens rieche ich dran und ich käme nicht auf den Gedanken, das zu trinken. Ich finde es fast ekelhaft. Und da denke ich auch, meine Güte, abends fandest du es noch irgendwie toll und kultiviert und ein Genuss. Und am nächsten Tag ist die gleiche Substanz irgendwie abstoßend.
Abstoßen. Ich würde gerne, ja.
Und also, was sind die Kriterien? Also ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie wieder auf den Pegel kommen. Das zweite Gefühl ist, jemand kritisiert dich dafür. Also das ist auch etwas, wo man hellhörig werden sollte, weil man es selber manchmal nicht so merkt, aber andere. Dann ist so die Frage, ob man sich schon mal schuldig gefühlt hat oder irgendwie das bereut. Und das sind so diese Fragen, wo man so hellhörig wird. Aber 80-90% der Menschen mit Alkoholproblemen finden nie den Weg, ein Hilfsangebot anzunehmen. Und deswegen machen wir auch diesen Film, weil wir über etwas sehr, sehr Alltägliches reden. Und wir können vielleicht auch einmal darüber sprechen, dass Alkohol natürlich auch sagen, dass sozusagen ein Grundrecht auf Rausch ich ja gar nicht in Frage stelle. Aber die spannende Frage ist, welche Funktion hat das?
Ganz
und,
genau.
Und wofür gibt es das? Ich meine, wir reden an einem Sonntag. Jesus hat ja auch Wasser in Wein verwandelt und nicht in Rhabarberschorle.
Ja, genau. Ich würde gerne nochmal, du hast gerade gesagt, in allen Schichten wird getrunken, in allen Altersgruppen wird auch getrunken. Im Schnitt ist man so um die 15 Jahre alt. Da trinken junge Menschen in unserem Land zum ersten Mal ein alkoholisches Getränk. Das ergibt eine Umfrage aus dem Jahr 2023. Eine ganz gute Entwicklung. Vor 20 Jahren war es das noch mit 14. Und eine gute Nachricht, mehr als ein Drittel der Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren verzichten komplett auf Alkohol. Unser Gast heute im Sonntagstalk ist Eckhard von Hirschhausen. Du hast eine Dokumentation gedreht, läuft morgen Abend in der ARD, Hirschhausen und die Macht des Alkohols. Da geht es nicht nur um deine Trinkgewohnheiten, sondern du warst in Kliniken, du warst auf dem Oktoberfest, du hast aktuelle Studien, dich sehr, sehr intensiv beschäftigt. Und wir haben gerade gesagt, getrunken wird durch alle Schichten, durch alle Generationen. Trinken Männer und Frauen eigentlich unterschiedlich?
Ja.
Konsumieren wir unterschiedlich?
Ja, also die Bedürfnisse dahinter sind unterschiedlich. Und tatsächlich habe ich eine sehr interessante Frau auch kennengelernt und interviewt für den Film. Die heißt Nathalie Stüben. Die war selber journalistische Kollegin beim Bayerischen Rundfunk und hat eben sehr offen darüber geredet, wie sie über Jahre selber alkoholabhängig war und wie sie da rausgefunden hat. Und dann hat sie gesagt, Mensch, für ihre Zielgruppe sozusagen gab es gar keine Angebote. Die sagte, ich konnte mit diesen Aufklärungskampagnen auch nichts anfangen. Die Mediziner, die Ärzteschaft war da auch irgendwie nicht hilfreich. Und dann hat die angefangen, so Angebote, Online-Coaching zu machen, ohne Alkohol mit Nathalie. Und die hat mir das auch erklärt. Männer trinken am häufigsten, um gesellig zu sein, um sozusagen in Kontakt zu treten. Wir hatten darüber gesprochen, das ist sozusagen angstmindernd. Mhm. Die trauen sich mehr.
Und die Frauen?
Die Frauen haben tendenziell mehr dieses Gefühl, Stress abbauen, manchmal auch mit depressiven Symptomen vergesellschaftet. Und jüngere Frauen teilen sich inzwischen sozusagen in zwei Gruppen. Die einen trinken selbstbewusster, die sagen, das, was die Kerle können, das können wir auch. Das ist so wie ein Zeichen der Emanzipation.
Wie so ein Battle, ich sauf dich unter den Tisch.
Ja, und dann gibt es eben die, die in der Generation der heute 20- bis 30-Jährigen trinkt ungefähr ein Drittel gar kein Alkohol mehr. Und das ist interessant, das ist neu. Und du hast ja vorhin schon gesagt, der Gesamtkonsum geht runter. Aber was für das Gehirn und das Suchterzeugende ganz fies ist, sind diese großen Binge-Drinking, also dieses Rauschtrinken. Und das nimmt auf eine Art und Weise zu. Also die Gesellschaft teilt sich in die, die sich sozusagen ins Koma saufen und das sozusagen wie so einen Wettbewerb machen und denen, die sagen, ich brauche das gar nicht und das ist auch kein Verzicht, sondern das ist eine Lebensqualität.
Aber uns Frauen fällt es natürlich erstmal richtig auf, wenn wir schwanger sind, da merkst du ja überall, was es für zig Anlässe gibt zum Anstoßen, Weihnachten, Geburtstag, Jubiläum, Wochenende, hoch die Hände, Wochenende. Feierabend. Und Alkohol ist immer unser sozialer Kitt. Ich meine, im europäischen Vergleich sind wir, glaube ich, was den Konsum angeht, auf Platz 9. Und das ist dann ja die Phase, wo wir natürlich nicht trinken sollten, um das ungeborene Kind noch zu schützen. Aber ansonsten wird man ja auch schon mal genötigt, mitzutrinken. Warum ist es eigentlich so schwer, Nein zu sagen?
Naja, du bist ganz schnell der Spielverderber oder die Spielverderberin und du musst dich rechtfertigen. Also die Frauen müssen immer erklären, dass sie nicht schwanger sind und die Männer müssen erklären, dass sie kein Alkoholproblem haben.
Ja.
Weil einerseits haben wir ständig diese Kultur, trink noch einen mit und auf einem Bein kann man nicht stehen und so weiter. Aber wenn jemand dann abhängig ist, dann ist er selber schuld. Das heißt, also, wir kultivieren etwas.
Dann lassen wir den doch alleine oder
ja,
wir lassen die Frau dann auch alleine.
Ja. Aber du kannst es vielleicht auch, erzähl mir mal, wie war das bei dir bei den Partys? Die Jungs werden doch nicht attraktiver, das hast du gesagt, aber sie werden auch unangenehmer durch Alkohol, oder?
Ja, natürlich. Du wirst natürlich, je mehr der Pegel steigt, umso mehr wirst du dann als Frau auch bedrängt. Was ich total anstrengend finde an Abenden mit Menschen, die viel trinken, die fangen ja irgendwann auch an, sich zu wiederholen. Da dreht sich dann ja eine Schleife und man selber beginnt sich zu langweilen. Also es gibt diesen Gruppendruck. Ja, da ist egal, wie schön derjenige ist. Ich habe immer Leistungssport gemacht und nie so viel getrunken. Ich bin aber immer jemand, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen wäre, der viel trinken würde, mein Mann trinkt gar nicht, dann würde ich, glaube ich, auch schon ein Gläschen mal mittrinken. Also von daher ist es sehr angenehm, dass ich jemanden zu Hause habe, der gar nicht trinkt. Aber ich weiß, dass der sich andauernd rechtfertigen muss. Und woher kommt
das? Was sagst du, wenn du nicht trinken willst? Was sagst du dann?
Ich sag dann immer, ich bin schwanger.
Weißt du, was ich sage, Bärbel?
Nein, du nimmst Medikamente oder was sagst du?
Nein, ich sage, meine Religion verbietet es mir.
Ah, okay.
Und dann kommt keiner mehr darauf, irgendeine Rückfrage zu stellen. Das lasse ich einfach so stehen.
Ja, das ist interessant. Ich wusste gar nicht, dass du konvertiert bist dabei.
Nein, ich mache darauf auf der Bühne einen
Klar.
Gag. Aber es ist tatsächlich so, man muss sich rechtfertigen.
Aber es ist ein Thema, wenn du nicht trinkst.
Ja, weil du sozusagen damit den Alkoholkonsum der anderen ja sozusagen den Boden wegziehst. Mhm. Also das ist dann plötzlich nicht mehr normal, wenn einer nicht mitmacht oder eine. Und das Zweite, was ich eben interessant finde, ich klinge jetzt hier so päpstlicher als der Papst, die Erinnerung, die ich noch an meine Interrail-Reise habe, da bin ich, ich liebe es ja einfach in den Zug zu steigen und durch Europa zu fahren. Also habe ich dann früher als Zauberkünstler dann auch irgendwie auf den Straßen kleine Shows gemacht und so weiter. Und da war ich einmal in Italien in einer Runde, da waren Leute aus Frankreich dabei und ich wunderte mich mit zunehmendem Pegel, wie gut ich Französisch kann. Und ich habe das in der Schule nur kurz. Ich mochte meine Lehrerin auch nicht. Ich habe das nie richtig gekonnt. Und am nächsten Tag wurde mir klar, nein, du konntest nicht plötzlich gut Französisch, sondern das Niveau der Unterhaltung ist kontinuierlich gesunken und irgendwann konntest du mit Prädikat mithalten. Aber das, was du gesagt hast, das kenne ich so gut. Also wenn du Leute denkst, die erinnerst, die dann plötzlich sich wahnsinnig interessant finden und wahnsinnig eloquent und sich dann wiederholen und so weiter und nicht wissen, was sie schon alles gesagt haben, was nicht.
Ja, wir haben natürlich auch sehr lustige Abende erlebt,
total,
wo wir angeblich über uns hinausgewachsen sind. Aber wenn wir feststellen, in unserem Umfeld, beruflich oder privat, im Verein, Kollegen trinken zu viel. Du hast gerade gesagt, das ist ein Wunderpunkt, das anzusprechen. Wie macht man das denn am besten? Was würdest du raten?
Auf gar keinen Fall in der Öffentlichkeit beim Trinken das zum Thema machen, weil
ganz schlecht.
Das ist ganz schlecht, da muss sich jeder rechtfertigen und dann ist die Stimmung im Keller. Was hilft, ist tatsächlich, wie das in der Kommunikation oft empfohlen wird, Ich-Botschaften, also ich mache mir Sorgen, ich sehe das, ich mag dich, ich weiß nicht, ob das das Maß überschritten hat. Und also einen ruhigen Moment, keine anderen Leute dabei und wirklich von der eigenen Sorge erzählen. Und dann merkst du ja schon, ob jemand grundsätzlich offen ist. Und die meisten Menschen haben ja auch irgendwann schon selber diesen Moment gehabt, dass sie sich geärgert haben über irgendwas, was sie getan haben oder über die Folgen oder dass sie irgendwelche Verabredungen nicht eingehalten haben am nächsten Tag und. Also das wäre der erste Tipp, aber die...
Kommt der Impuls von außen oder was hast du erlebt in der Suchtklinik? Kommt der auch von Menschen, die zu viel trinken, dann aus sich selbst heraus?
Ja, wir hatten ja vorhin schon dieses Thema Männer und Frauen und was mich sehr berührt hat, ist, dass eine Frau auch erzählte, wie sie dann im Rausch oft irgendwie mit Leuten dann mitgegangen ist und morgens aufwacht und gar nicht mehr wusste, wo sie ist und mit wem und so weiter. Mhm. Und das fand sie irgendwann so gefährlich und so eklig, dass sie sagte, ich habe dann angefangen, zu Hause zu trinken, aus Sicherheitsgründen sozusagen. Mhm. Und das sind ja natürlich auch Menschen, denen fehlt dann auch dieses Gegenüber, dieses Korrektiv. Und deswegen finde ich das super wichtig, dass wir da nicht sozusagen mitschweigen. Mhm. Ich habe gedreht an auch wirklich an den Hotspots, wo über Alkoholabhängigkeit geforscht wird. Das ist vor allen Dingen in Mannheim. Mhm. Und dort gab es ausgerechnet eine Bar in der Klinik.
Wie bitte?
Ja.
Was? Warum?
Weil du...
Ist doch kontraproduktiv, wenn wir beide uns dann an der Bar treffen, wenn wir eigentlich auf Entzug sind.
Ja, denkt man erstmal. Aber die Situation, die wir getestet haben, ist mit einer ehemals alkoholabhängigen Frau. Mhm. Wie kann sie der Versuchung widerstehen? Weil das Problem war, früher hatten die Leute dann in der Klinik entzogen und dann hat man Gesprächstherapie gemacht und Pläne für den Alltag und dann kamen die in ihre Häuslichkeit, in ihre gewohnten Routinen zurück und dann sind sehr, sehr viele rückfällig geworden. Und das, was ich da in der Forschung eben auch in der Macht des Alkohols Doku zeige, ist, wie sich die Sichtweise verändert hat im Sinne von, wir müssen mit der Therapie A viel früher anfangen. Wir müssen zum Beispiel auch mit Apps den Leuten schon im Alltag ein Korrektiv bieten.
Mhm. Was ist dann drauf auf der App? Also das Handy haben ja die meisten von uns dann immer dabei. Und wenn du dann zum Glas greifen willst, sprichst du da mit der App oder hinterlässt du da etwas? Oder was macht man da mit der App?
Nee, du hast ja...
Es verändert sich dann ja Therapiemaßnahmen.
Nicht immer eine Freundin dabei, die auf dich aufpasst. Aber wir alle haben inzwischen uns angewöhnt, dieses Handy ist sozusagen Teil von uns. Und man kann es eben auch als das bessere Gewissen installieren. Und dann kannst du zum Beispiel auch, weil da gibt es verschiedene Funktionen, das ist gerade alles in der Entwicklung, aber wenn du dich zum Beispiel zurückziehst und dich nicht mehr so viel bewegst oder nicht mehr rausgehst und so weiter, dann merkt das Handy das ja von alleine. Und die Frau, die mich da sehr beeindruckt hat, mit der ich dann auch gedreht habe, wie sie versucht, ihrem Lieblingsgetränk standzuhalten, während sie an so einem Lügendetektor ist und ihr ganzes autonomes Nervensystem, also die Hände wurden schwitzig und sie fing an, oh, ich will das jetzt, aber ich darf nicht und so weiter. Das war wirklich spannend zu sehen, wie man diese Versuchungssituation, du musst dein Hirn sozusagen umprogrammieren, du musst es lernen, immer noch Nein zu sagen. Das ist total
ganz
schwer.
Ganz schwieriger Prozess. Und es ist ja bei uns überall verfügbar. Also in jedem Supermarkt, in jeder Preislage. Du warst ja nun auch schon oft in Amerika. Da wissen wir, da gibt es die Liquor Stores. Mhm. Da musst du dann extra hinfahren und einen Ausweis vorzeigen. Und nur dort gibt es alkoholische Getränke. Also das heißt, Therapiekonzepte nach einem Entzug haben sich geändert. Hast du das festgestellt? Neue Behandlungsmethoden?
Ja, also ich spreche da mit dem Professor Rainer Sparnagel. Der ist einer der führenden Suchtexperten in Deutschland, auch in Europa. Und der sagte zum Beispiel auch, diese Idee, dass Menschen komplett abstinent werden, die hat man auch verlassen. Das ist wie, er hat einen ganz interessanten Vergleich. Er sagt, wenn ich einen Krebskranken habe und behandle die Erkrankung, dann sage ich dem ja auch nicht bei der Entlassung, aber Sie kommen bitte nicht nochmal mit dem Krebs. Ja, du weißt, das ist Teil der Erkrankung ist, dass es Rückfälle gibt, dass es auch sozusagen Remissionen gibt beim Krebs und bei Suchterkrankungen eben auch. Das heißt, wenn er jemanden, der vorher an 200 Tagen getrunken hat, dahin kriegt, dass er nur noch an 50 Tagen trinkt, ist das ein Riesenerfolg.
Ist das ein Erfolg? Ja. Ja, gut. Und nicht so, wie wir es irgendwie kennen aus Filmen im Stuhlkreis. Hi, ich bin der Tom. Ich bin seit 386 Tagen trocken. Applaus. Und dann reicht ein Schluck und alles geht wieder los. Also dieses nie mehr, löst sich das aus?
Nee, also dieses Schwarz-Weiß-Denken, das hat man da verlassen. Und was der auch erzählt hat, das fand ich auch super spannend, dass die inzwischen so mit LSD gute Erfahrungen machen.
Mhm. Ja, dann kommst du doch in die nächste Abhängigkeit.
Nee, denkt man. Aber was eben in einem therapeutischen Kontext mit so Halluzinogenen möglich ist, ist, dass du dein eigenes Leben sozusagen wie von außen betrachtest. Also ich habe sowas nie genommen. Ich weiß nicht, ob das...
aber das wäre ja...
Aber der erzählt eben, dass der Moment, wo du sozusagen aus dir heraustrittst, was ja solche... Erfahrung mit Pilzen oder mit LSD-ähnlichen Substanzen ermöglicht, dass man das Gefühl hat, okay, ich komme auch aus einer eingefahrenen Spur mal raus, ich kriege einen Überblick, ich kriege irgendwie Zugang zu einem Gefühl von Verbundenheit oder von Weisheit und so weiter, worüber man immer so ein bisschen gelächelt hat. Das ist bei manchen Leuten so wirksam, dass sie danach ein halbes Jahr nicht trinken.
Also sie verzichten auf den Einrausch und ersetzen das wie durch so eine Art Drohnenblick, um sich...
Ja, aber das heißt nicht, dass du jeden Tag dein LSD nimmst, sondern diese eine Erfahrung reicht vielen, um sozusagen zu sagen, ich möchte dieses Spiel nicht mehr machen, ich habe mich selber...
Aber das wäre eine Revolution.
Ja, das ist wirklich eine Revolution. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir darüber reden, weil das natürlich erstmal so klingt, oh Gott, was machen die da und das ist doch illegal und so weiter. Und überhaupt muss man sagen, diese Unterscheidung zwischen legal und illegal ist dem Hirn ganz egal. Also es gibt Dinge, die wirken, die was sozusagen einüben. Und es gibt interessante neue Studien dazu, dass eben auch sozusagen ein Gegengift sein kann, eine neue Erfahrung zu machen. Okay. Und das ist etwas, was natürlich in einem geschützten und sicheren Rahmen passieren muss. Aber das ist, wie du sagst, eine therapeutische Revolution.
Finde ich auch. Und man muss eben das nochmal betonen, dass das in einem therapeutischen, medizinisch begleiteten Rahmen ist und nicht hier am Frankfurter Hauptbahnhof passiert. Alkoholsucht kommt oft viel leiser daher, wird versteckt, wird verheimlicht, wird gedeckt von Familienmitgliedern, wird vielleicht auch verharmlost von uns als Kolleginnen, als Freunde, eben auch als Familienangehörige. Diese Sucht zerstört so viel mehr als nur die Leber. Wie lange kann eigentlich ein alkoholkranker Mensch in unserem Alltag, der ja häufig sehr schnell ist, man muss schnell immer mal wieder neue Dinge lernen, man muss sich auf Kollegen, Kolleginnen einstellen, wir müssen alle kommunizieren, kommunizieren. Wie lange kann das ein alkoholkranker Mensch noch funktionieren und dadurch auch verstecken?
Jahrelang. Also das haben ganz viele erzählt, dass das eigentlich im Nachhinein, im Rückblick verrückt ist, wie lange man auch mit den Ausreden und mit den Entschuldigungen und so weiter durchgekommen ist, obwohl eigentlich alle wussten, was Sache ist. Total.
Ja, du bist doch anstrengend in so einem Lügennetz. Ich hatte auch einen Onkel, der hat getrunken und überall zwischen dem Waschpulver und so weiter standen dann die Flaschen und eigentlich wusste es auch jeder.
Ja, und es gibt ja auch so versteckte Wege, zu Alkohol zu kommen, zum Beispiel so mit Kräuterschnaps oder mit so scheinbar medizinischen Dingen, die man dann trinkt. Und die wirksame Ingredienz ist halt der Alkohol. Das heißt, also wir haben ein Riesenproblem sozusagen von bis, wie wir das kaschieren. Und ich habe in dem Gespräch auch mit den Expertinnen und Experten in der Therapie da in Mannheim gelernt, diese co-abhängig ist ein blödes Wort, weil man sofort jeden im Familienumfeld irgendwie für mitschuldig erklärt. Die meisten wollen ja helfen und wollen auch erstmal nicht, dass jemand sozusagen in der Öffentlichkeit sich blamiert, zu Schaden kommt oder eben auch seinen Ruf für immer verspielt. Und deswegen gibt es oft eben diese Situation, wo man nach außen hin versucht, den Anschein aufrechtzuerhalten. Und das Leid eben hinter den Kulissen ist riesig. Und
aber irgendwann bricht dieses Gerüst doch auch zusammen. Und wenn dann noch Kinder im Haushalt mitleben, wenn ein Elternteil oder beide vom Alkohol abhängig sind, dann irgendwann kommt doch auch Aggressivität dazu, wenn immer jemand versucht, es zu vertuschen. Das hast du ja auch rausbekommen in den Gesprächen.
Ja, ich habe, ich weiß nicht, wie viele von denen, die jetzt zuhören, schon so Dokus also solche Dokumentationsfilme von mir kennen. Wir haben
wir kennen nur deine.
Nein, aber
wir gucken keine anderen.
Die Machart ist interessant und die ist an der Stelle auch ein riesen Dankeschön an den WDR als Sender und die Redakteurinnen und Redakteure dahinter und die Macher. Wir interviewen ganz, ganz viele Leute, immer sozusagen auf einem Stuhl. Und diese O-Töne, die schneiden wir so dazwischen. Und das ist oft wirklich in diesen 30 Sekunden, wo jemand, der in der Familie das erlebt hat, zu Wort kommt, das ist herzzerreißend. Also ein Mann, der ist jetzt wahrscheinlich über 70, sagt, er hat immer noch ein schlechtes Gewissen, dass er für seinen Vater immer den Alkohol aus dem Keller holen musste und sagte, also wie lange einen das so beschäftigen kann, dass man Teil war von diesem System.
Familienspuren sind das doch. Das sind doch Narben, die sich eingraben, die vielleicht dein eigenes Trinkverhalten auch verändern. Oder du kommst auf die Welt, das ist ja auch ein Thema, was dich total bewegt, mit dem FASD-Syndrom, fetale Alkoholsyndrom. Mhm. Und du hast selber überhaupt nicht getrunken, aber deine Mutter hat in der Schwangerschaft getrunken. Dann trägst du ein Leben lang die Folgen.
Da hatte ich schon als Arzt in der Kinderheilkunde vor vielen Jahren mit zu tun. Und mich wundert, dass das bis heute so ein Tabuthema ist und so ein eBay-Thema. Und keiner redet darüber richtig. Und keiner fordert auch, dass auf den Flaschen wirklich ganz fett draufsteht. Das ist ein Gift. Das ist schädlich für dein Hirn.
Aber warum haben wir das bei Zigarettenpackungen und nicht auf Alkohol?
Weil die Alkohollobby bisher extrem wirksam das verhindert. Also dieses Thema FASD, um das kurz nochmal klar zu machen, das betrifft im Jahr geschätzt 4.000 Kinder. Dunkelziffer ist noch höher. Mhm. Auch da ist manchmal
Wachstum ist eingeschränkt, kognitive Fähigkeiten.
Mhm. Ja, die haben einen kleineren Kopf, die sind lernbehindert und in unterschiedlichem Maße. Aber es ist wirklich sehr berührend. Ich spreche mit einer 30-jährigen Frau, mit Jenny, die da bereit ist, drüber zu reden. Und die ist Tochter von einer alkohol- und drogenabhängigen Mutter und kam dann eben in eine Pflegefamilie, hat sich wahnsinnig Mühe gegeben und hat ihr viel Liebe geschenkt und viele Möglichkeiten eröffnet. Aber dieser Schaden, der da in diesen ersten Monaten beim Ungeborenen passiert, den kriegst du nicht mehr sozusagen repariert. Es bleiben immer Schäden übrig. Und das ist, die kommt dann eben in der Doku, erzählt sie auch, wie sie immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt kommt, weil sie eben nicht so richtig kapiert, was mit ihr los ist und auch nicht so viel aus ihren eigenen Erfahrungen lernt.
Und viele sind bestimmt auch unerkannt. Also du hast die Zahl 4.000 genannt, dann gibt es ja noch die mit den leichteren Schäden, da sind wir, glaube ich, bei ungefähr 10.000.
Ja. Und das summiert sich ja sehr jedes Jahr. Das heißt, in der Bevölkerung gibt es sehr, sehr viele Menschen, die da oft nicht erkannt darunter leiden. Und das nur mal um so eine Zahl zu nennen, das kostet uns als Gesellschaft 17 Milliarden Euro jedes Jahr. Und
Wahnsinn.
Wir nehmen mit Alkoholsteuer 3 Milliarden ein, 17 Milliarden FASD hochgerechnet und nochmal 60 Milliarden volkswirtschaftlicher Schaden für Alkohol. Also es ist irre, was wir ständig sozusagen mitnehmen.
Ganz genau. Und da haben wir noch nicht über Unfälle gesprochen, über Tote.
Ja.
Du hast dich in das Epizentrum des Übergebens gewagt. Im Oktober, September manchmal geht es ja schon los, 6,7 Millionen Besucher. Du lachst immer noch, wahrscheinlich hast du noch Restalkohol drin, denn du warst 2024 auf dem Münchner Oktoberfest. Größtes Volksfest der Welt, sogar meine amerikanische Gastfamilie in Fargo, North Dakota spricht davon. 7 Millionen Maß Bier ausgeschenkt. Also, sind das alles nur Klischees? Geht's wirklich nur ums Saufen oder was nimmst du mit von deinem Aufenthalt auf dem Oktoberfest?
Dass es sehr wenig Spaß macht, wenn man da nüchtern ist. Und tatsächlich versuche ich ja in dieser...
Mein Mitleid hält sich in Grenzen, ja, weil du hast ja gearbeitet.
In dieser Doku über die Macht des Alkohols versuche ich ja wirklich die Perspektive zu wechseln. Und wir starten diesen Film in dem Behandlungszentrum auf der Wiesn. Und
oh mein Gott.
Das ist ja der Vorteil, weil ich eben oft irgendwie als Arzt dann hinter die Kulissen auch gucken darf. Das ist sozusagen das Schattendasein, was dieser Wiesendoc sehr schön zusammenfasst. Ich frage ihn nach vielen Jahren hier als Notarzt, kann dich irgendwas noch schocken? Und er sagt, nein. Und das kommt aus tiefem Herzen.
Was für Notfälle habt ihr dann irgendwelche Stürze, Brüche, alles?
Na klar, alles. Von bis. Die haben sogar ein CT da, weil du natürlich bei jedem, der gestürzt bist und der komatös ist, weißt du erstmal nicht, ist das nur Alkohol oder ist der auf den Kopf gefallen und hat jetzt noch eine Hirnblutung. Und deswegen ist es auch ganz gefährlich, bei jemand, der auf der Straße liegt und lallt, immer anzunehmen, ach, der schläft seinen Rausch aus. Es kann aber zum Beispiel auch jemand sein, der Diabetes hat, der unterzuckert oder im Diabeteskoma ist. Also grundsätzlich finde ich es richtig, dass man erstmal die Diagnose klärt und dann die Therapie. Aber natürlich kriegst du da die Schnapsleichen im wahrsten Sinne. Und es ist natürlich auch immer gefährlich für Frauen in der Gegenwart von betrunkenen Männern zu sein. Also du hast auch einfach viel Übergriffe unter Alkohol.
Aggression nimmt einfach zu, das muss man sagen.
Leute prügeln sich und all das wird dann da aufgefangen. Aber eigentlich müsste man auch sagen, wie das chinesische Sprichwort, hör auf zu trinken, bevor du glaubst, die anderen wollen dich singen hören.
Aber wer trinkt? Und vor allem, man muss zwischendurch doch einfach immer lachen, weil es so absurd ist, wenn man eben nicht an dem richtigen Punkt auch mal sagen kann, jetzt reicht's. Wer trinkt und feiert, muss ja auch irgendwie wieder nach Hause. 2021 gab es über 13.000 Unfälle mit Verletzten, bei denen Alkohol im Spiel war. Die Zahlen sind ungefähr gleich geblieben. 165 Tote durch Alkohol am Steuer. Und die Promillegrenze liegt ja jetzt bei 0,5. Ist das immer noch zu lax in deinen Augen?
Total, weil man schätzt, dass nur einer von ungefähr 500 oder 600 Leuten, die alkoholisiert fahren, überhaupt erwischt wird. Und das zeigt ja, dass wir ein Riesenproblem haben. Es wäre so viel einfacher, wenn es eine klare 0,0 Promille-Regel gibt, wie es in vielen anderen Ländern auch gibt.
3 Milliarden nimmt die Bundesregierung über die Alkoholsteuer ein. Und irgendwie sind das doch Peanuts für all die Folgekosten, oder? Gesundheitskosten, Arbeitsausfall, Pflege, Betreuung. Was müsste passieren, damit sich das ändert, damit sich unser Blick auf Alkohol ändert, Eckart?
Grundsätzlich bin ich dafür, dass Menschen sich entscheiden können. Freiheit ist ein hohes Gut, aber Abhängigkeitserkrankungen sind genau das Gegenteil von Freiheit. Und deswegen dürfen wir nicht diese Kategorien ständig durcheinander bringen. Wenn wir Rausch als Gesellschaftsphänomen verstehen, als die Ausnahme vom Alltag, dann habe ich da auch überhaupt kein Problem mit. Wir müssen feiern, wir müssen Ekstase haben, wir müssen mal raus aus sozusagen unseren Rollen und so weiter. Dafür gibt es Karneval, dafür gibt es Oktoberfest. Aber wenn der Rausch sozusagen Teil des Alltags wird, dann haben wir was grundsätzlich nicht verstanden.
Falsch verstanden.
Und das finde ich wichtig, dass wir das unterscheiden. Und im Alltag, wenn der Alkohol zwischen Nudeln und Reis im Supermarktregal liegt, dann denkt doch jeder von Kind auf an, das ist einfach ein Grundnahrungsmittel. Und das ist es nicht. Es ist ein Nervengift. Punkt. Und deswegen sind die Forderungen
der... Aber der Rausch ist doch schon angekommen in unserem Alltag.
Ja, aber sozusagen die Verfügbarkeit spielt eine Riesenrolle. Also wenn es was Besonderes ist, dann und zelebriert wird und deswegen spielen ja auch Rauschmittel in jeder Religion und bei jedem Festival und so weiter eine Rolle, weites Feld. Aber für den Alltag wären die wichtigsten Dinge, mach es teurer. erhöhe die Steuern, mach es nicht verfügbar. Wieso gibt es Alkohol an der Tanke, wenn du gerade erzählt hast, wie viele Leute durch Alkohol am Steuer zu Tode kommen? Auch im letzten Jahr die Patentochter meiner Frau. Ja? Warum? Weil der Typ besoffen war. Und das kennt jede Familie, früher oder später kommt irgendwer zu Schaden. Die Maßnahmen sind Alterskontrolle. Mach es so schwer da ranzukommen wie in den USA, wie in Kanada. Und in Island gab es ein ganz tolles Projekt, wo Jugendliche in der Schule sagen, Erlebnismöglichkeiten kriegten, damit sie erfahren, ich kann meine Stimmung, meine Hirnchemie sozusagen auch mit einem Abenteuer, mit Klettern, mit Laufen, mit Schwimmen verändern. Ich brauche
andere Ausschüttungen. Ja.
Und die haben dafür gesorgt, dass das Alkohol nicht sozusagen als der erste Problemlöser da ist, sondern dass die Kinder von Anfang an gelernt haben, hey, ich kann mit meinem Leben was anfangen und ich muss mich nicht betäuben.
Oder man guckt eben einfach morgen um 7:45 deine Doku nochmal und nimmt davon auch einiges mit, ändert seinen eigenen Blick auf Alkohol. Wir haben jetzt viel über andere geredet, aber ich glaube, der Blick auf uns selbst ist dann eben auch nochmal ganz wichtig. Ich wollte noch sagen, Doku haben wir jetzt erwähnt, aber du bist auch live in Hessen am 3. April, weißt du jetzt vielleicht gerade noch nicht, weil wir noch Anfang des Jahres sind, im Kurhaus in Wiesbaden nochmal mit Mensch Erde.
Ja.
Wir könnten es so schön haben. Und den Sonntagstalk zum Nachhören mit unserem Gespräch findet ihr natürlich wie immer in der ARD Audiothek und den Link dazu gibt es auch hier auf hr3.de.
Und alle Termine, an denen weder du noch ich mich gerade erinnern können, sind auf hirschhausen.com.
Ganz genau. Und wir gehen demnächst zusammen einen Kaffee trinken.
Und ein alkoholfreies Bier. Die schmecken inzwischen richtig gut.
Ich danke dir für das Gespräch.
Eine Freude.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und hr3.
Mehr zum Thema Alkohol und der Frage, wie es die Alkohollobby eigentlich schafft, die Politik immer wieder zu ihren Gunsten zu beeinflussen, hört ihr in der Doppelfolge von 11 km. Prost! Der Alkohol, die Lobby und der Brustkrebs gibt's natürlich bei uns in der ARD Audiothek.